Hallo und herzlich willkommen zu What the Funk Episode Nummer 25. Heute mit ausführlichen Rennbericht über mein Rennen Challenge Peking, kleiner Arbeitsausflug nach China. Natürlich haben wir auch schon vorausgeschaut auf mein nächstes Rennen T100 Ibiza in 2 Wochen. Dann noch das Grand Final, beziehungsweise nicht das Grand Final, aber das 8. Rennen der T100 Serie wurde abgesagt und jetzt ist Dubai, das 7. Rennen des Grand Final. Was das für meine restliche Saisonplanung bedeutet, ob ich noch irgendwas anderes mache oder nicht. Und dann hat Nick mir noch die Frage gestellt, ob ich es bereue, mich so voll dieses Jahr auf die T100 Serie zu fokussieren und eine ganze Saison ohne Sieg oder
vielleicht
Podium.
Gewinnst du ja noch.
Ihr Podium hatte ich ja sogar schon Challenge hier, The Championship.
Stimmt.
Nee, ob ich es bereue oder sowas zu machen, statt eben so, in Anführungsstrichen, kleinere Rennen und halt da auch öfter dann mal zu gewinnen.
Die Antwort gibt es im Podcast, ne? Nicht genau, zu viel spoilern jetzt hier.
Ja, ja.
Ne? Nichts verraten hier im Intro.
Die Antwort gibt es dann im Podcast.
Die Antwort gibt es im Podcast. Du hast alles, worüber wir besprochen haben, glaube ich, gut wiedergegeben. Mir ist jetzt nichts aufgefallen, was fehlt. Deswegen würde ich sagen, wir gehen ganz schnell rein in die Werbung und springen dann direkt in den Podcast. Und in der Werbung Fred Pillar Performance, wieder unser Presenter. Und schon mal einfach vorab für alle. Wofür nutzt du Pillar Performance am liebsten? Was ist dein Lieblingsprodukt?
Lieblingsprodukt Triple Magnesium auf jeden Fall. Ich glaube, seit wann nehme ich das jetzt schon? Seit 2 Jahren knapp. Ich glaube, ich habe noch keinen Tag ausgelassen. Tatsächlich.
Wirklich?
Aber ich habe bestimmt mal einen Tag
vergessen. Du reißt ja so viel.
Ja, ich habe es bestimmt mal vergessen. Aber so grundsätzlich ist es so, nehme ich es jeden Tag. So eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vorm Schlafen gehen. Und ich meine, ich war auch schon seitdem nicht mehr wirklich krank und verletzt. Weiß nicht, ob es zusammenhängt, aber wer weiß.
Ich bin beeindruckt.
Aber nee, ich meine jetzt gerade auch hier Reisen nach Challenge Peking. Ich meine, ich bin aus der Höhe gekommen, Höhentrainingslager Livigno. Bin die Woche drauf 10 Stunden nach Peking gereist, 6 Stunden Zeitverschiebung, war dann dort 4 Tage wieder zurückgereist, nochmal 10 Stunden Flug, wieder 6 Stunden Zeitverschiebung und da kommt so nicht nur Triple Magnesium, aber auch Ultra Immune C kommt einem schon zugute und ich habe es gut überstanden, habe mich gut erholt, bin ich krank geworden, weil es sind tatsächlich einige krank geworden nach Peking. Das habe ich noch ganz vergessen, auch im Podcast zu erwähnen. Weiß man, also so krank im Sinne von Übelkeit und so. Vielleicht war es das Wasser, aber ich habe wirklich gar nichts gehabt. Und vielleicht liegt es daran, dass ich fleißig mein Ultra Immune C genommen habe.
Red, es gibt keinen besseren gesponserten Athleten von Pillar als dich. Da haben sie den richtigen Fang gemacht. Wenn ihr Pillar Performance auch mal ausprobieren wollt, mit dem Code PUSHING, alles groß geschrieben, bekommt ihr 15% Rabatt. Das gilt allerdings nur für Erstbesteller. Also wenn ihr schon öfter mal bei Pillar bestellt habt, funktioniert der Code nicht. Dann müsst ihr vielleicht eine E-Mail-Adresse nehmen. Aber das habt ihr nicht von mir. Wenn ihr euch das angucken wollt, einfach auf pillarperformance.shop und Warenkorb vollknallen, Code PUSHING, alles groß geschrieben, für 15% Rabatt auf alle Erstbesteller. Und damit machen wir hier weiter im Podcast. Da sind wir wieder, neue Episode, neuer Podcast, Fred. Und wir haben ein bisschen Verspätung, weil du musstest dir noch einen Kaffee machen. Noch einen doppelten. Das heißt,
als du das gelesen hast, hast du ja auch gleich noch einen gemacht. Ja, und da musste ich warten.
Da musstest du warten. Und dementsprechend haben wir 23 Minuten Verzug jetzt hier. Wir wollten um 10 Uhr aufnehmen, 10.23 Uhr jetzt. Für alle, die es interessiert oder nicht interessiert, aber du hast mir gesagt, du hast einen doppelten Espresso getrunken und du trinkst immer einen doppelten, wenn du noch trainieren musst. Das heißt, du hast heute noch eine harte Session auf dem Plan.
Nee, Montag ist Entlastungstag tatsächlich. Also es steht nur noch Schwimmen auf dem Programm, easy. Und dann gehe ich wahrscheinlich noch in die Sauna, so ein bisschen Heat, zusätzliche Heat Prep noch, was ich jetzt gerade bei dem extrem schlechten Wetter draußen mache ich jetzt sehr viel Indoor und dann auch immer dann noch mit Heat, ja, einfach nochmal so als zusätzlichen Reiz. Und Ibiza wird jetzt nicht heiß, glaube ich, aber schon so, ja, 25 bis 28 Grad Sonne. Und wenn es jetzt draußen so kalt ist, schon gut, wenn man da nochmal so ein bisschen auch drauf vorbereitet ist. Und natürlich komme ich ja auch noch relativ frisch aus der Höhe. Jetzt vor zwei Wochen bin ich runtergekommen. Und wenn man dann noch quasi so Heat macht, kann man so diesen Höheneffekt noch ein bisschen künstlich noch verlängern. Also, genau.
Sehr gut. Aber war das jetzt das dritte oder vierte Höhentrainingslager diese Saison schon?
Also eigentlich war Höhenzelt dreieinhalb Wochen.
Ja, stimmt.
Und dann noch zweimal im Höhentrainingslager, jeweils drei Wochen. Einmal St. Moritz im Juni und dann jetzt Livigno.
Also quasi Höhenkette Number 3. Diesmal hast du aber nicht so gemacht, dass du es gezogen hast, quasi runter und racen, sondern waren das dann die drei Wochen vor Ibiza oder wie hast du es jetzt getimt?
Es war sogar vier Wochen vor Ibiza, ja. Also ich bin quasi an dem Wochenende, wo auch Ironman 73 Zell am See war, bin ich runtergekommen. Ich stand ja auch ursprünglich auf der Startliste für Zell am See. Deswegen hatte ich es auch so geplant, dass ich eventuell racen könnte, das ist so direkt aus der Höhe. Aber ja, das hat sich ja dann nach London eigentlich erledigt, habe das ja dann abgesagt, nachdem ich da ein sehr gutes Rennen gemacht habe. Wobei jetzt wiederum, kommen wir auch noch drauf zu sprechen, das Grand Final, beziehungsweise nicht das Grand Final, aber das achte PTO-Rennen abgesagt wurde offiziell. Was jetzt halt einfach so ein paar Wochen zu spät kam, weil ich glaube, wenn ich das halt eben schon im Juli, August gewusst hätte, dann wäre ich wahrscheinlich ziemlich sicher Zell am See gestartet und hätte da eben so mein achtes Rennen geholt. Aber naja.
Wie wäre das ausgegangen?
Das wäre interessant geworden, ja. Also ich bin an dem Tag Radfahren gegangen. Und die Bedingungen, also ich meine, ich wohne ja 50 Kilometer von Zell am See weg. Und die Bedingungen waren an dem Tag irgendwie extrem schnell. Also ich bin so, glaube 210 Watt gefahren und hatte irgendwie einen 38er Schnitt auf 150 Kilometer mit 1500 Höhenmetern. Also wirklich so richtig nicht viel Watt getreten, aber irgendwie die ganze Zeit so brutal schnell unterwegs. Dementsprechend, also bin relativ zuversichtlich, dass ich da auf jeden Fall mit Mika vom Rad gestiegen wäre, aber dann wäre es auf jeden Fall interessant geworden, wie es beim Laufen ausgegangen wäre. Er hat schon sehr gut ausgeschaut und ich glaube auch nicht, dass er da beim Laufen 100% da noch gegeben hat. Ich meine, ich weiß ja, wie es ist, wenn man Zell am See mit 5 Minuten Vorsprung da rumläuft. Das kenne ich ja vom Jahr davor und da ist halt dann irgendwie, ja, dann hat man halt nicht mehr so Druck, aber auf jeden Fall war schon eine beeindruckende Leistung von Mika und ich meine, das Battle gibt es ja dann, holen wir dann ja jetzt nach in Ibiza in eineinhalb Wochen.
Ja, bin ich gespannt. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass... Also es ist ja immer ganz spannend zu beobachten. Wollten wir jetzt eigentlich nicht als Thema drüber reden, aber so dieses, die am Anfang der Saison noch keine richtig krassen Rennen gemacht haben, da kommen jetzt auf einmal ein paar Leute, die jetzt im Laufe der Saison, in der zweiten Saisonhälfte, sag ich mal, immer mehr in Fahrt kommen und so richtige Dinge abreißen. Ich meine, Mika hatte vorher auch immer seine Probleme bei den Rennen, hat auch noch kein so ein, ich sag jetzt mal, perfektes oder richtig geiles Rennen gehabt. Und da... Also Zell am See, mit dieser Performance, da hätte ihn erstmal irgendwer schlagen müssen. Mhm. Das war schon einfach super krass. Und irgendwie die Leute, die ganz am Anfang der Saison schon richtig gut waren, das ist jetzt so, dass man die vielleicht mal drei, vier Plätze weiter hinten sieht. ist ja so ein bisschen auch die Theorie, die du hattest. Ne? Es wird eine super lange Saison, gerade wenn man noch irgendwie T100 bis ans Ende durchzieht oder eben vielleicht noch im Dezember Worlds startet. Ja, das sieht man jetzt ganz gut, dass dieses, ja, dass sich Triathlon einfach total wandelt diese Saison. Man echt seinen Fokus selber setzen muss. So, wo sind meine Highlights? Wo will ich richtig gut sein? Und wo sind eben die Rennen, die ich quasi einfach so in Anführungsstrichen mitnehme? Aber man hat eigentlich keine Chance, dass man bei allen Rennen irgendwie bei 100% ist und top performt. Oder wie siehst du das?
Ja, nee, ist auf jeden Fall so. Also ich hab mir schon am Anfang der Saison oder vor der Saison gesagt, dass da, glaube ich, auch einige Athleten dran scheitern werden, die versuchen halt irgendwie so auf allen Partys zu tanzen über die ganze Saison. Und das ist halt einfach nicht möglich, gerade auf den längeren Distanzen. Du musst dir halt irgendwie einfach spezielle Rennen dann raussuchen, auf die du peaken willst, da dann drauf trainieren und kannst dann halt nicht bei den anderen Rennen erwarten, dass du damit 100% vorne an der Startlinie stehst. Und dann ist halt wiederum das Problem, wie wir so ein T100-Rennen, wenn du da nicht mit 100% an der Startlinie stehst, dann bist du halt auch einfach direkt, bist du halt einfach nicht mit dabei. Und das ist halt einfach schon auch interessant zu sehen, genau wie einige Athleten, die halt am Anfang der Saison, da hat ja auch einfach schon so viel stattgefunden, die da schon so in Form waren, beziehungsweise alle anderen halt oder viele halt dann noch nicht so in Form. Und dann dreht sich das Ganze jetzt so zur zweiten Hälfte. Ich glaube, gerade auf der Langdistanz müssen da einige Athleten irgendwie da noch ein bisschen dazulernen. Ich weiß es, aber trotzdem muss ich mich, sage ich mal, dran gewöhnen noch. Ich auch wenn jetzt irgendwie 7-8 T100-Rennen stattfinden, kann ich nicht erwarten, bei 7-8 T100-Rennen da irgendwie meine Bestform zu zeigen. Und hab ja schon am Anfang der Saison auch irgendwie so meine Rennen rausgepickt. Aber jetzt zum Beispiel San Francisco, was ich mir eigentlich auch so rausgepickt habe, lief dann doch nicht so wie erwartet. Jetzt London, Ibiza hatte ich mir natürlich auch rausgepickt. London lief es ganz gut und Ibiza bin ich eigentlich auch guter Dinge. Also die Form ist auf jeden Fall noch sehr, sehr gut. Da bin ich mal gespannt. So Las Vegas, Dubai, wenn dann auch wieder so ein bisschen Reise und Jetlag, oder Dubai ist jetzt auch nicht so extrem, hinzukommt, wie es dann da läuft. Nichtsdestotrotz, ich habe jetzt noch 3 Chancen, um ein so gutes Rennen, ähnlich wie in London zu zeigen. Und dann bin ich eigentlich, in Anführungsstrichen durch für diese Saison, dass ich mich für nächstes Jahr wieder für die T100-Serie qualifiziere, was ja so mein Hauptziel erstmal war. Und da fehlt mir halt eben noch eben so genau ein so ein Rennen wie in London, was natürlich auch leichter gesagt ist als getan.
Wie ist das für dich jetzt, wenn du, ich meine, wir sind jetzt, man kann ja sagen, ist jetzt September, Mitte September, quasi wir sind in der zweiten Saisonhälfte angekommen. Wenn du jetzt so ein erstes Zwischenfazit ziehst, du bist ja echt jetzt deinem gesteckten Ziel oder wie du gesagt hast, wie du racen wirst, mit T100-Fokus irgendwie treu geblieben. Würdest du sagen, würdest du nochmal so machen oder kannst du jetzt das Feedback noch nicht ziehen oder würdest du vielleicht noch das ein oder andere, ich nenne jetzt mal in Anführungsstrichen, kleinere Rennen mit einbauen, wo man mal sagt, man holt sich auch nochmal irgendwie einen Confidence-Boost und kann auch nochmal einen Sieg oder ein Treppchen mitnehmen? Oder würdest du es nochmal so machen und rein nur diese T100-Rennen starten und fokussieren? Weil wie du gerade gesagt hast, man sucht sich dann was aus und versucht zu peaken und wenn das dann doch nicht klappt bei dem Rennen, ist ja dann auch so, dass man immer guckt, okay, woran hat es jetzt gelegen, was kann ich beim nächsten Rennen besser machen? Klar kommt dann noch eine neue Chance irgendwie wieder in ein paar Wochen, aber ich kann mir vorstellen, dass es so für jemanden wie dich, der jetzt die letzten 3 Jahre oder 2 Jahre, keine Ahnung, du hast ja immer mindestens 3 Rennen gewonnen eigentlich. Und jetzt hast du noch keinen Sieg irgendwie auf deiner Liste stehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es so, dass man dann vielleicht nochmal öfter drüber nachdenkt, einfach, was ist das jetzt die richtige Entscheidung, so zu racen? Egal, ob das jetzt, dass du immer stärkere Felder racest, aber trotzdem auf dem Papier fehlt da jetzt irgendwie in dieser Saison dir jetzt nochmal ein Sieg oder ein, wie siehst du das?
Also ich glaube, jetzt für diese Saison bereue ich es auf gar keinen Fall, dass ich das so gemacht habe. Ich würde es immer jetzt für diese Saison auf jeden Fall immer wieder so machen, weil da habe ich letztens jetzt erst drüber nachgedacht, dass mir diese T100-Serie einfach bei jedem Rennen gegen die 20 Besten oder 19 Besten der Welt dazu starten, hat mich jetzt alleine in diesen drei Rennen, die ich da bis jetzt gemacht habe, schon so viel besser gemacht als Athlet. Und ich bin jetzt in so einer Form, wo ich am Anfang der Saison jetzt nicht gedacht hätte, dass ich da diese Saison irgendwie so hinkommen kann. Also so Schritt bei Schritt fühle ich mich einfach wirklich mit den Besten der Welt so richtig, richtig konkurrenzfähig. Und jetzt nicht nur beim Radfahren, aber auch beim Laufen habe ich einfach nochmal so einen extremen Sprung gemacht. Oder einfach auch so in Sachen Renngestaltung und so. Einfach diese Rennen, die bringen mich so sehr vorwärts als Athlet. Und falls ich jetzt dann irgendwann wieder so, ich sag mal, Anführungsstrichen, kleinere Rennen starten sollte, werden die dann natürlich auch automatisch, ich meine, klar, die werden natürlich auch nochmal besser besetzt sein und so. Ich meine, allgemein im Triathlon-Sport wird natürlich alles besser besetzt. Aber ich glaube, wenn ich eben diesen Schritt so nicht gewählt hätte, hätte ich mich da einfach auch selbst da irgendwann deutlich schwerer getan. Und ich glaube, in Zukunft ist es dann einfach so, dass es der Mix machen wird. Ich meine, sicher werde ich das jetzt nicht jede Saison so machen, das ist klar. Dafür machen wir dann halt auch so Rennen wie Challenge Weißsee, Zell am See, auch einfach zu sehr Bock und sind einfach zu geile Rennen, um die da jetzt nie wieder zu machen. Und klar, irgendwann will man dann halt auch mal wieder einfach einen Sieg. Idealerweise natürlich bei den T100-Rennen. nee, aber so grundsätzlich, ich habe einfach schon jetzt allein in diesen drei Rennen, und es sind jetzt nochmal drei Rennen, ja, schon so viel gelernt, bin so viel besser geworden, sehe mich einfach langsam wirklich, dass ich es schaffen kann, in so eine Form zu kommen, wo ich halt auch solche Rennen gewinnen kann. Und wenn man solche Rennen gewinnen kann, dann kann man halt auch so, ich meine, es sind eigentlich im Prinzip, jedes Rennen ist eigentlich eine Weltmeisterschaft. Ja, aber ich glaube, auch wenn vielleicht ein Hawaii-Sieg mehr wert ist, würde ich sagen, es ist nicht schwerer, Hawaii zu gewinnen, als ein T100-Rennen zu gewinnen. Ich glaube immer mehr und mehr daran, dass ich das schaffen kann. Und ich sage mal so, am Anfang der Saison war ich noch relativ, auch wenn ich's will und wenn es halt irgendwie so ein Traum ist und wenn so das ist, wofür ich trainiere, solche Rennen zu gewinnen, war ich am Anfang der Saison im Vergleich zu jetzt schon noch relativ weit davon weg, dass ich wirklich dran glaube. Und jetzt so langsam fange ich auch wirklich an, dran zu glauben. Und ich glaube, das ist einfach, liegt einfach daran, dass ich einfach jetzt nach der mehr und mehr halt solche Rennen einfach starte und mich da quasi so langsam einfach vorarbeite mit Erfahrung. Und dann bringt es ganz, also man sieht einfach so aus der ersten Reihe, was für eine Leistung man zeigen muss. Und das hat man halt dann irgendwie so im Kopf drin, und das spiegelt sich dann einfach auch wieder im Training wieder. Und dann hat man irgendwie so andere Limits, sag ich mal.
Also ist es schon so, ich höre jetzt da durch, dass es so, klar nervt dich das, dass du noch keinen Sieg hast diese Saison, aber es gibt ja auch ganz klar so dieses, es gibt ja auch, also dass du es noch nicht hast, es hilft dir, aber dich weiterzuentwickeln als Athlet. Genau. Weil du halt wirklich hungrig bleibst und so siehst, ey, ich habe jetzt nicht hier, ich bin der Größte. Ich habe schon drei Siege, die Saison ist geil, die ist gelaufen, passt schon, und ich bin im Training vielleicht auch 2% weniger oder 5% weniger hungrig als jetzt, weil ich sehe, alle Rennen, wo ich starte, die Jungs sind halt nochmal vielleicht 3-6% besser als ich, und ich muss noch eine Schippe drauflegen, um eben auf dieses Level zu kommen. Und ich sehe das in jedem Rennen, dem ich starte. Und es ist nicht so dieses, ja, ich starte, nehme das Training so mit, gewinne und dann ist schon alles gut, sondern du siehst genau, was noch fehlt, um wirklich in der Weltspitze ganz vorne mitspielen zu können. Und das bringt dich so als Athlet weiter nach vorne. Finde ich, also habe ich so noch gar nicht gesehen. Finde ich krass, geil, beeindruckend, dass du das so siehst. Und man merkt aber auch, du willst das nicht noch ein zweites Jahr ohne Sieg.
Ja, ist schwierig zu sagen. Also ich sage mal, kein zweites Jahr, wo ich dann mein bestes Ergebnis einen Platz 5 ist. Das stimmt. Aber wenn ich halt eben auf dieses Level komme, wo ich dann wirklich da bei jedem Rennen irgendwie ums Podium und ums Sieg mitkämpfen kann, dann kann es auch gut sein, dass ich nie mehr irgendwas anderes mache, weil das macht das auf dem
außer
Level.
Außer Hawaii, weil das ist ja nicht schwer zu gewinnen.
auf dem Level einfach vorne dabei zu sein, ist halt schon extrem befriedigend, sag ich mal. Mhm. Und was vielleicht auch noch so ein Grund ist, ist einfach so, dass ich wirklich, wenn man so, normalerweise war halt die Saison immer so, man hat ja so Rennen gemacht, irgendwelche Challenge, Ironman 73 Rennen, aber das war jetzt nie irgendwie so eine, nie irgendwie so eine Weltmeisterschaft. Und dann hattest du am Ende der Saison irgendwie ein oder zwei Rennen, so die 73 WM, wurde ich wirklich 100% drauf fokussiert hast, und du hast schon am Anfang der Saison gesagt, das ist das Rennen, wo du peaken willst, und im Prinzip ist alles in der Saison auf dieses Rennen ausgerichtet. Mhm. Und dann klappt es halt da oder auch nicht. Und jetzt ist es halt irgendwie, und du hattest halt bei jedem Rennen eben nie so diesen 100%igen Fokus, weil du ja immer im Hinterkopf quasi hattest, okay, das wichtige Rennen kommt ja erst noch. Und dann hast du diese Rennen gemacht, hast du drauf trainiert, hast auch drauf getapert, hat man auch gute und sehr gute Leistungen gezeigt. Aber der Fokus war natürlich immer auf dieses eine Rennen. Und jetzt hat man halt eben bei jedem einzelnen Rennen diesen Fokus. Also ich meine, es war auch jetzt immer Training, Taper, T100-Rennen. Und ich habe nie irgendwie ans nächste T100-Rennen schon gedacht. Für mich war immer so, das nächste T100-Rennen ist so das. Darauf fokussiere ich mich jetzt 100%. Das ist jetzt quasi ja meine Weltmeisterschaft. Da möchte ich meine 100% meiner Leistung abrufen und danach quasi wieder Reset, sag ich mal, so eine Recovery Week und dann neuer Fokus aufs nächste T100-Rennen. Und ich glaube, dadurch kann man halt einfach einerseits bei jedem Rennen nochmal mehr rausholen, was einen natürlich auch wiederum besser macht, und aber auch eben in den Trainingsphasen zwischen den Rennen holt man einfach viel mehr aus sich heraus, als wie wenn man es sonst gemacht hätte. Und dadurch, dass das jetzt so über diese ganze Saison ist, hat man einfach irgendwie so einen, ja, so 9, 10 Monate ganz anderen Fokus im Training, als man ihn sonst hatte.
Kann man den aufrechterhalten so lange? Also geht da nicht ein bisschen vielleicht auch die Gute nötige Lockerheit flöten? Oder?
Ja, ich meine, klar, das ist natürlich dann auch wieder athletenabhängig mit der Lockerheit. Ich meine, das Gute ist, dass die T100-Rennen ja schon sehr verteilt waren, auch über die Saison. Das heißt, du hattest zwischen jedem Rennen wirklich immer so sehr viel Zeit. Mhm. Das ist mir schon aufgefallen, das hat mir bis jetzt auf jeden Fall extrem geholfen. Sonst wäre ich jetzt auf keinen Fall mehr irgendwie in dieser Form oder wäre mental irgendwie schon langsam ausgebrannt. Aber man hatte halt einfach immer so jetzt, ich meine, London zu Ibiza sind, glaube ich, 9 Wochen, glaube ich sogar. Also schon eine sehr, sehr lange Zeit. Also so lange, dass ich ja sogar ein anderes Rennen noch dazwischen gemacht habe. Und ja, da konntest halt immer wirklich ganz entspannt eine Woche lang vom Rennen erholen, hattest gar keinen Stress, irgendwie erstmal so schnell wie möglich ins Training zurückzukommen. Das heißt, ja, also ist schon mal wichtig, dass man da wirklich erholt dann auch in den nächsten Trainingsblock geht. Und dann konntest du halt einfach wirklich komplett, sehr entspannt halt eben über einen langen Zeitraum trainieren. Und wenn du halt in so einen Trainingsblock reingehst und weißt, okay, du hast jetzt 6 Wochen Training, dann hast du auch einfach im Kopf so überhaupt keinen Stress. Klar bist du richtig fokussiert und so und du weißt, wo du hin willst. Aber wenn so ein Rennen 6 Wochen weg ist, dann ja, dann bist du jetzt noch nicht, nervös oder stresst dich noch nicht im Training und machst vielleicht jetzt nicht, wenn jetzt irgendwie 3 Stunden Radfahren auf dem Plan steht und die Runde ist nach 2 Stunden 50 zu Ende, dann sagst du vielleicht halt auch mal, okay, jetzt reicht jetzt. Und wenn es jetzt halt, sagen wir mal, noch 2 Wochen bis zum Rennen wäre und du denkst, du musst jetzt irgendwie noch hier trainieren, dann fährst halt nochmal eine Runde im Block und nochmal diese 10, 15 Minuten. Und ich sage mal, diesen Stress, dann hat man halt einfach nicht und kann dann einfach eben diese, sagen wir auch entspannten Trainingsblöcke setzen. Mit diesem Fokus eben auf dieses nächste Rennen. Und dementsprechend hat man halt einfach immer diese Blöcke mit diesem Training, Taper und dann diesen Rennen. Und das war halt einfach sehr schön über die Saison verteilt. Und ja, das Ganze wäre dann natürlich schon interessanter, wenn es auch alles ein bisschen knapper zusammen wäre. Ich meine, jetzt nach Ibiza sind es dann 3 Wochen bis Las Vegas. Also dann ist, glaube ich, das kürzeste diese Saison, was mal zwischen den Rennen ist. Und in diesen 3 Wochen kannst du halt auch nicht mehr viel machen. Das ist halt sehr wahrscheinlich, dass, wenn du in Ibiza eine schlechte Form hast, du in Las Vegas auch eine schlechte Form hast.
Ja, stimmt. Wenn wir uns jetzt nochmal angucken, weil wir gerade dabei sind, die Saisonplanung, also machst du dann jetzt, ein Rennen wird abgesagt, wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, also ein PTO-Rennen entfällt. Holst du dir oder überlegst du dir, ob du jetzt dann noch irgendwo anders startest oder machst du dann halt die Rennen und danach ist Season Break und das Ding ist zu Ende oder guckst du, dass du dann nochmal irgendwie hinten, wie du es letztes Jahr gemacht hast, am Ende der Saison dann jetzt sagst, ich nehme noch das mit, was noch da ist und race einfach noch das, was drin ist im Körper und was mein Körper noch hergibt?
Ja, das Problem ist halt, dass Ironman hat so ein bisschen die Saisonplanung auch irgendwie so, ich finde, nicht so gut gemacht. Also es hat irgendwie so im Mai, Juni extrem viel stattgefunden. Und jetzt so Zell am See war ja irgendwie, also bei Ironman, das letzte Rennen. Und jetzt hast du halt noch irgendwelche natürlich in den USA, Australien und dann halt die 73-WM am 15. Dezember. Aber ich weiß, als Jan Stratmann hat ja auch dieses Problem gerade. Er weiß nicht, was er, oder ich meine, er macht jetzt Ironman Barcelona, aber es gibt halt auch einfach keine Optionen. Ich glaube, er hätte sehr gerne was anderes gemacht als Ironman Barcelona. Aber ja, dementsprechend, ich meine, dann Dubai ist am 17. November. Das heißt, ich würde sehr gerne noch irgendwas machen. Vor allem irgendwas, wo ich halt nicht weit hinreisen muss. Aber ich meine, es ist halt November und in Europa findet da halt absolut nichts mehr statt.
Stimmt.
Es gibt natürlich 2 Optionen. Die eine ist 73 Bahrain. Das ist 2 Wochen nach Dubai. Und ich meine, ich wäre schon in Dubai. Und wenn ich die Saison noch 2 Wochen länger machen will, kann ich halt das machen. Ich meine, ja, es ist jetzt auch kein Rennen, was ich halt hast du eine flache Strecke, 12-Meter-Regel, sind oft so Kurzdistanzler am Start, die nicht wissen, wie viel 12 Meter ist. deswegen weiß ich auch noch nicht. Und ja, 73-WM ist halt einfach, ja, 5 ist halt einfach so spät.
Und am anderen Ende der Welt, ne? Also ja. Du hast erstmal noch, wie lange fliegt man? 20 Stunden, 24 Stunden, irgendwas dazwischen bist du wahrscheinlich unterwegs.
Ja, ich glaube sogar, länger.
Noch länger? Ja, okay. Ja. Also das muss man ja auch erstmal verkraften halt vom Körper her, ne? Das ist ja auch nicht wie USA, jetzt kannst du sagen, okay, 10, 11 Stunden Flug, das geht schon irgendwie alles, aber dann die doppelte oder noch längere Zeit und irgendwie noch Mitte Dezember.
Ja.
Ja. Ja, ist ein Gambling, würde ich sagen.
Ist eine schwierige Entscheidung. Also Stand jetzt will ich auf jeden Fall noch irgendwas racen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen,
keine Adaption ist gut.
ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Luft dann halt jetzt dann doch irgendwann mal aus ist. Ich meine, jetzt gerade geht es halt einfach noch gut. Ich meine, körperlich ist es eigentlich kein Problem. Da denke ich, könnte ich auch die 70-3-WM noch sehr gut hinbekommen. Mental ist halt eben die Frage. Und dann ist halt jetzt Ibiza, Las Vegas und Dubai noch drei sehr wichtige und große Rennen, die auch mental natürlich sehr fordernd sind. Dann werden die Tage jetzt kürzer, das Wetter wird schlechter und kälter. Das ist auch noch, macht es auch ganz mental noch mal ein bisschen härter. Viel Zeit bleibt dann auch nicht mehr, irgendwie ein Trainingslager einzubauen. Dann heirate ich auch noch zwischen Las Vegas und Dubai.
Da kann ich auch, stimmt, das ist auch ein gut gewählter Zeitraum.
Ja, da kann ich auch da erst recht kein Trainingslager machen. Ich will das jetzt noch nicht entscheiden. Ich denke mal, ich werde es so ein bisschen auch wieder von Ibiza und Las Vegas abhängig machen. Mhm. Ich glaube, wenn ich da, wie ich schon gesagt habe, ich brauche noch ein gutes Ergebnis, dann bin ich eigentlich wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich wieder qualifiziert für die nächste Saison. Und ich glaube, wenn ich das dann in den nächsten zwei Rennen schon schaffe, denke ich, werde ich nach Dubai die Saison dann auch beenden.
Ja. Ja, hört sich nach einem guten Plan an. Lass doch noch mal kurz drüber sprechen, Challenge Beijing. Du hast es gesagt, du hast noch ein Rennen eingeschoben. Das war ja ein Format jetzt, also das kam irgendwie so, als du gesagt hast, du startest da out of nowhere. Eine Non-Drafting Olympic Distance mit 6 Pros und 100.000 Euro Prize Purse gegeneinander. Kurz vorm Rennen ist es dann so in den Medien hier auch ein bisschen aufgeploppt, aber das ist ja, wie bist du dazu gekommen? Ich habe mit Nils drüber gesprochen, Nils meint, das ist Challenge. Da war hier Fritz Mensch, Zibi, der hatte doch noch seine Finger im Spiel.
Nee, Zibi tatsächlich nicht. Wir wurden, also die 6 Profis oder 6 Männer, 6 Frauen, 12 Profis, die wurden alle eingeladen. Mehr waren auch nicht am Start. Doch, bei den Männern war noch ein Chinese am Start. Der war, glaube ich, am Ende, 30 Minuten hinter uns.
Krass.
Aber sonst war es ja wirklich nur diese 6 Frauen, 6 Männer. Wir haben natürlich alle, wurden da eingeladen, haben Flüge gezahlt bekommen, Hotel gezahlt bekommen, Antrittsgeld haben wir bekommen. Und dann gab es natürlich eben dieses heftige Preisgeld. Und dann war es halt auch nur eine olympische Distanz. Mhm. Und dementsprechend habe ich gedacht, ja komm, why not? Das, also passt halt, war halt irgendwie so perfekt zwischen London und Ibiza. In der Phase der Saison tut es mir, glaube ich, ganz gut, wenn ich eben so ein Rennen dazwischen mache, was ich halt auch ein bisschen lockerer angehen kann. Also ich habe schon trotzdem jetzt auch, musste eh rausnehmen nach der Höhe, also hatte eh so meine Recovery Week, die dann halt zeitgleich halt auch eben dann eine Taper-Woche war. Habe halt dann eben da die olympische Distanz gemacht und klar braucht man dann nochmal eine Woche extra Erholung vom Rennen, von der Reise und vom Jetlag. Aber ja, dafür war es natürlich auch ein lukrativer Arbeitstrip nach China. Und ja, klar, eben neues Land war ich noch nie. War schon echt auch einfach eine saucoole Erfahrung. Und ich muss sagen, so cool die T100 Locations sind. Ich finde so Rennen wie Challenge Samarkand in Usbekistan letztes Jahr und jetzt Challenge Peking in China, das sind so die Rennen, finde ich, die einen wirklich in Erinnerung bleiben und worüber man die Storys und so erzählen kann. Das ist schon irgendwie so immer noch mal was Besonderes. Einfach so ein neues Land, oder nicht nur neues Land, sondern auch komplett neue Kultur und alles. Ist natürlich auch immer ein bisschen aufregend. Da steigt man schon auch leicht nervös in den Flieger. Jetzt nicht, weil man nervös aufs Rennen ist, sondern weil man halt einfach absolut keine Ahnung hat, was einen da so erwartet. Und ich muss sagen, ich war so positiv überrascht von China. Also ich habe jetzt keine Erwartungen, weder negativ noch positiv gehabt. Ich hatte einfach wirklich gar keine Ahnung. Und ich muss sagen, es war schon echt schon sehr, sehr beeindruckendes Land. Und gerade auch da, wir waren halt so ein bisschen außerhalb von Peking, auch in Nähe der chinesischen Mauer, wo wir auch mal, auch 2 Tage vom Rennen, so einen Ausflug gemacht haben ins Olympische Dorf von der Winter-Olympiade 2022 und dann auch auf die Mauer. Und ja, die haben sich schon extrem um uns gekümmert. Das war schon echt eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und dann auch das Rennen war wirklich von vorne bis hinten 1A organisiert. Da hast du einfach gesehen, dass da genug Geld vorhanden ist, um wirklich alles perfekt zu machen. Ja, auch Training dort war echt, ging echt richtig gut, weil die haben so wirklich perfekte Straßen. Also ich meine, ich kann es nicht für ganz China sprechen. Das ist natürlich extrem ein riesiges Land, aber zumindest dort. Es waren perfekte Straßen, auch meistens sogar zweispurig, aber nichts los. Und es war dann immer so pünktlich um in der Früh um, keine Ahnung, 7.30 Uhr und nachmittags um 17 Uhr war halt kurz mal eine halbe Stunde die Straßen komplett voll, überall Stau und dann war es wieder komplett leer.
Krass. Also nur Arbeit hin, zurück und sonst genau. Bewegt sich da niemand.
Sonst ist da wirklich nichts. Und dann konntest du halt da so gut trainieren, außer all die Strecke, die
war halt... Vor allem perfekt für dich. Also das Frühe geht nicht, weil zu viel Verkehr. Genau. Hast du einen Grund, erst um 11 im Training zu starten?
Ja, wobei es war ja... ja gut, Jetlag ist ja sogar in die Richtung, dass ich noch länger dann passt. Nee, aber war eine coole Erfahrung. Auch einfach die Athleten, die da waren. Wir haben also alle 12 so uns super verstanden und es war eine echt richtig, richtig coole Truppe. Und dann ist das Rennen selber, kann ich auch mal kurz was drüber erzählen. Ich meine, am Start waren Kyle Smith, Henry Schumann, Mark Dubrick, Aaron Royal, Tyler Mislarchuk und ich. Also ich, der Einzige, der von den 6 noch nie ein WTS-Rennen gestartet ist. Und krass, dann natürlich, natürlich auf der olympischen Distanz ist dann natürlich Henry Schumann und Tyler Mislarchuk. Ich glaube, Tyler Mislarchuk war 8. Bei Olympia in Paris. Und Henry Schumann, ja, man kennt ihn, war 3. 2016 in Rio. Den kommt die olympische Distanz natürlich entgegen, aber dann natürlich Non-Drafting, was mir oder auch Kyle und inzwischen auch Aaron wiederum entgegenkommt. Also war eigentlich ein spannendes Starterfeld. Und ich habe dann schon von vornherein gesagt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da als Letzter aus dem Wasser komme, ist sehr, sehr groß, weil es halt wirklich diese 5 Leute, das sind halt...
Die Chinesen. Hast du nicht auf den gehofft?
Stimmt. Nee, okay, also als Sechster von, also als Letzter von den 6. Der Chinese war noch hinter mir, wobei der die ersten 100 Meter schneller geschwommen ist als ich. Der war da mit, der war da in dem Mix. Und es sind halt wirklich, ich meine, Henry Schumann, Aaron Royal, wahrscheinlich die 2 besten Schwimmer im Triathlon. Und dann auch Kyle, Tyler und Mark, wirklich extrem gute Schwimmer. Und ich meine, ich bin jetzt kein schlechter Schwimmer, weil halt eben im Vergleich zu denen, da war es halt in dem Rennen, war ich halt Sam Long.
guter Vergleich.
Und es war ohne Neo in so einem Fluss. Ich bin dann, glaube ich, ja, ich bis zur, ich sag mal so bis 600 Meter war ich noch an der Gruppe dran und dann konnte ich nicht mehr die Füße halten und bin dann ab da die restlichen 900 Meter alleine geschwommen, hab dann insgesamt 45 Sekunden auf Henry Schumann verloren. Was eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn man Henry Schumann kennt, und glaube 20 oder 25 Sekunden dann noch auf Kyle, Tyler und Mark, die dann auch nochmal 20 Sekunden hinter Henry und Aaron aus dem Wasser gestiegen sind. Und dementsprechend bin ich dann in die Wechselzone gelaufen und habe, abgesehen jetzt mal von dem Chinesen, habe nur noch so mein Rad da stehen sehen. Und da habe ich schon, das war wirklich so komisch für den Kopf. Da habe ich mir gedacht, ey krass, richtig Respekt an Sam Long. Weil das ist wirklich so, dass im Kopf bist du so nah.
Warte. Das hast du in dem Moment gedacht, wo du in die Wechselzone gelaufen bist?
Ja, also nicht so auf dem Rad dann, weil ich bin dann eben so, Wechselzone war nur mein Rad da. Und ich meine, ich war jetzt nicht abgeschlagen oder so. Und ich wusste ja auch, dass ich da jetzt, ich habe natürlich gehofft, ich kann irgendwie die Gruppe halten, aber ich wusste, dass ich halt so zumindest da hinten aus dem Wasser kommen werde. Und bin dann so aufs Rad und es hat auch geregnet. Und dann ging es auch auf so eine Gerade und ich habe erstmal niemanden vor mir gesehen, so nichts. Und da dachte ich mir so, okay, Respekt an Sam Long, dass der wirklich bei jedem Rennen da einfach volle Kanne in die Pedale treten muss, ohne zu wissen, ob er jemals da irgendjemanden zu Gesicht bekommt. Und das ist schon echt automatisch, auch wenn man es irgendwie weiß und wenn man das erwartet, automatisch versucht der Kopf da irgendwie so, sagen wir so, versucht irgendwie so aufzugeben. Der hat dann so keinen Bock mehr. Oder vielleicht, weil ich es auch einfach nicht gewohnt bin. Also es war wirklich so, was mache ich hier überhaupt? Das hat überhaupt keinen Sinn. So. Das hat so wirklich.
Ich will nach Hause.
Ja, das hat in dem Moment hat es so null Spaß gemacht.
Krass.
Und da bin ich, aber ich meine, klar, ich habe mich dann irgendwie so überwunden, da dann richtig erstmal volle Kanne loszufahren und habe dann auch nach 10 Kilometer habe ich dann auch endlich mal gesehen, also die vorne gesehen, zumindest Tyler, der dann schon gedroppt ist, aber das hat mich halt dann wieder so ein bisschen nach vorne gezogen. Und ja, nach 20 Kilometern bin ich dann auch auf die Gruppe mit Mark, Henry, Aaron und Kyle vorne aufgefahren. Und ja, bin dann eben so 2-3 Kilometer dann kurz in dieser Gruppe geblieben, hatte aber eigentlich ganz gute Beine auf dem Rad und bin dann so vorbeigefahren, habe auch direkt attackiert und konnte auch direkt eine Lücke reißen und da wegfahren. Und bin dann als Erster in die zweite Wechselzone mit, knapp 45 Sekunden auf Kyle und Aaron und dann eine Minute 20 auf Henry und Mark. Und dann bin ich auf die Laufstrecke, hatte auch sehr gute Beine und dachte so in dem Moment, was es war eigentlich auch witzig, dann beim Laufen, okay, ich werde mindestens Zweiter heute, easy. Und ich habe mir gedacht, so ja, Kyle, der holt mich wahrscheinlich noch, der läuft da so extrem gerade oder so gut im Moment. Und hat mich dann auch geholt, so nach 3 Kilometern oder so, ja, da, oder 3,5 Kilometer hat er mich dann geholt.
Oh, das war ein bisschen schnell dann schon. 45
ja,
Sekunden.
Ja, aber ich meine, die können auch alle so schnell anlaufen, das kann ich gar nicht. Ich meine, mein erster Kilometer war 3,15 und am Ende hatte ich einen Schnitt von 3,15.
Ja, okay. Und der ist halt wahrscheinlich 3,0 oder
2,57
ja, genau. angerannt.
Die können halt, ich meine, Kyle ist in London, ist glaube ich 3,05 angegangen. Mhm. Das heißt, der ist jetzt wahrscheinlich mindestens genauso schnell angegangen. Und ich wahrscheinlich so Henry Schumann und Mark Trubig sind noch mal schneller angegangen.
Ja.
Weil dann drehe ich mich eben so nach 5 Kilometern oder hat Kyle mich halt eben überholt. Da war ich so an 2 und dachte, okay, passt. Lauf halt so, habe ich gut gefühlt, war auch echt eigentlich schnell unterwegs. Dann drehe ich mich so um und auf einmal sehe ich von hinten Mark Dubrick und Henry Schumann sowas von anfliegen, das war, also der, da hab ich mich dann wieder gefühlt wie jemand, der von Tadej Pogacar bei der Tour de France überholt wird. Also der Geschwindigkeitsunterschied war extrem und ich meine, Mark Dubrick hat am Ende die schnellste Laufzeit, also ich bin mit Uhr gelaufen und es waren genau 10 Kilometer. Und der ist eine 30:22 gelaufen bei einer Non-Draft Olympic Distance. Also ich glaube nicht, dass bei Non-Draft Henry Schumann und Alexi so viel schneller am Ende noch laufen würden. Dementsprechend, krass. Es war schon echt beeindruckend, wie die da mir vorbei sind und dann, okay, ja, was, also da kann ich nichts machen. Weil ich dann war ich halt auf Rang 4 und habe halt dann eben versucht, da einfach so, ja, bis zum Ende meinen Stiefel durchzulaufen. Da kam noch Aaron Roy von hinten. Der ist dann bei Kilometer 7 ungefähr auf mich aufgelaufen. Aber da war ich dann zumindest, das war zumindest nicht so, dass er so direkt mit Übergeschwindigkeit an mir vorbei ist, sondern er hat sich erstmal an mich reingehängt. Und da habe ich schon auch gehört an seinem Schnaufen, dass der schon arbeiten musste, scheinbar, um an mich da ranzulaufen. Und ich meine, ich hatte einfach so, der Mitteldistanzler in mir war halt einfach so, ja, ich laufe so dieses 3,15er Tempo und es fühlt sich auch echt gut und schnell an, aber ich kann jetzt, also ich kann nicht schneller laufen. So, mein Puls war, glaube ich, 100, 170 oder so, das ist jetzt gar nicht so hoch, aber ich konnte nicht schneller. und ja, das dementsprechend habe ich das dann halt habe ich dann halt eben versucht, das Tempo dann einfach so hoch zu halten und so hart wie möglich für Aaron zu machen. Und dann hatten wir nochmal den letzten Kilometer nochmal so ein kleines Battle um Platz 4, was auch nochmal ein Unterschied von 2000 Dollar war zwischen Platz 4 und 5. Habe ich mir bei Kilometer 9 an diesem Schild vorbeigelaufen und habe gedacht, okay, das ist jetzt der Kilometer, geht jetzt um 2000 Dollar. Das habe ich mir im Rennen, gedacht. Normalerweise ist Geld ja nicht meine Motivation, aber nachdem das Podium eh schon weg war und dann eben Platz 4 oder 5, ja, ich meine, da war dann wirklich die einzige Motivation, die mir da noch geblieben ist, war dann irgendwie noch diese 2000 Dollar.
Der letzte Strohhalm, aber der lohnt sich, der Strohhalm.
Geht es natürlich auch immer noch um die Ehre, Aaron zu schlagen. Wir verstehen uns ja auch richtig gut. Und ja, hab's dann geschafft, wirklich auf den letzten 200 Metern konnte ich eine Lücke reißen und dann war es zumindest kein Sprint-Finish, sondern so ein langgezogener Sprint war es dann am Ende. Und bin dann als Vierter über die Ziellinie und eigentlich schon extrem, also ich muss sagen, es war auf jeden Fall mit Abstand meine beste olympische Distanzleistung, die ich je gezeigt habe. Also gut geschwommen, 350 Watt im Schnitt, bei Regen. Durch den Regen wurde die Strecke auch technisch ein bisschen anspruchsvoller. Also man hat schon in den Kurven immer einige Watt da verloren. Ich glaube 362 Normalized oder so hatte ich. Aber wenn ich auf diesen Geraden getreten habe, hatte ich eigentlich immer so 380 Watt ungefähr. Und dann noch eben 32,30, die ich hinten drauf auf die 10 Kilometer gelaufen bin. Also schon eine sehr, sehr solide Gesamtleistung. Und dann ist die Top 5 innerhalb von einer Minute ins Ziel gekommen. Also Kyle irgendwie eine Stunde 47 und Aaron hatte dann als Fünfter eine Stunde 48. Tyler war da ein bisschen zurück. Der hat dann am Rad doch noch einiges verloren. Aber ja, das war schon. Also dafür, dass da nur 6 Leute am Start waren, war das echt heiß umkämpft. Und die vorne hatten natürlich auch nochmal ein krasses Duell dann am Ende. Also Kyle hat dann gewonnen, Mark Dubrick war Zweiter und Henry Schoeman Dritter. Und ja, war ein geiles Rennen, hat Bock gemacht. Und schon so ein Rennen, wenn es anderes Geld passt oder das Rennen reinpasst, dann mache ich das auch gerne wieder.
Ja, aber krasse Leistung, ja. Also aber das ist ja genau das gleiche wie mit der T100 eigentlich, was du gesagt hast. Nur ich finde, auf den Olympischen sieht man das immer noch ein bisschen besser. Weil so diese 10K,
sind die Abstände halt dann nochmal geringer und so.
Nochmal geringer und diese 10K-Zeiten und so oder 40 Kilometer Zeitfahren, das ist irgendwie so dieses, was man doch besser irgendwie einordnen kann als ein Halbmarathon. So jetzt 1,16, 1,13, 1,12, so keine Ahnung, aber so 32,30 hinten drauf gelaufen und dann waren die anderen einfach noch 2 Minuten schneller als ich.
Ja,
ich
hatte die von den 6 Leuten die langsamste Schwimmzeit und die langsamste Laufzeit.
Ja.
Ey, zum Glück
und damit
die schnellste
Radzeit. Ist doch solide. Ja,
zum Glück die schnellste Radzeit. Sonst hätte ich da halt nichts zu melden gehabt. Aber es ist schon krass, dass einfach dieses, Ja, also so olympische Distanz, da brauchst du einfach wirklich nochmal eine andere Schnelligkeit. Also es ist dann doch nochmal, auch wenn T100, finde ich, mehr und mehr auch so zu einer längeren olympischen Distanz wird, ist schon auch echt extrem schnell. Aber ich meine, ein 3,20er Pace ist dann doch nochmal was anderes als ein 3,05er Pace.
Ja.
Den man da laufen musste für die schnellste Laufzeit.
Ja, aber da sieht man auch so, dass dann ein Keil, der dann auch da vorne ist, dass das schon ja sehr nah dran ist an T100 und der da ja auch aktuell der ist, den es zu schlagen gilt.
Ja,
eigentlich,
das stimmt.
Bei den letzten Rennen einfach die nicht nur solidesten, sondern besten Leistungen eigentlich gebracht hat. Jetzt vielleicht nicht in einzelnen jedem Rennen, aber der war halt immer vorne, Podium. Ja. So, und der ist aktuell der das Momentum auf seiner Seite hat. Und da sieht man eben auch, selbst in so einem Feld mit dem Schoeman und sonst was, wenn es wirklich auch ums Laufen geht, ist er trotzdem ganz vorne, weil er einfach dieses Gesamtpaket hat und nirgendwo eigentlich eine Schwäche da ist. So, der schwimmt vorne, der fährt vorne Fahrrad, egal wie hart es wird. Klar fährt mal vielleicht wer raus, aber dann ist er halt auch noch so ein unfassbar starker Läufer gerade.
Ja.
Und das braucht es halt einfach bei der T100, wie auch auf so einer Non-Drafting Olympic Distance irgendwie, ne? Das ist dann, ja, reicht halt eine 32-30 nicht, was einfach, ja, es ist einfach abgefahren. Das ist krass.
Ja, nee, wäre interessant gewesen, auch wenn das jetzt irgendwie eine Mitteldistanz gewesen wäre, weil ich meine, beim Schwimmen hätte ich ja nicht viel mehr verloren. Ich meine, da ist der Unterschied ja dann auch gering von Olympische zu Mitteldistanz. Und dann kann ich, aber beim Radfahren kann ich natürlich dann nochmal so viel mehr rausholen, weil es ist ja nicht nur so, dass die Distanz sich verdoppelt, sondern auch, dass gerade Kilometer 60 bis 90 oder 60 bis 80, da holt man meistens nochmal mindestens genauso viel raus wie auf Kilometer 0 bis 60, weil halt eben gerade so in Anführungsstrichen unerfahrene Mitteldistanzathleten wie jetzt Henry Schoeman würden da halt erst so wirklich, denen würde es halt da anfangen weh zu tun. Und dann laufen die natürlich auch noch mal langsamer, während ich natürlich nicht so viel langsamer werde. Deswegen ist es schon interessant. Oder wäre auch interessant gewesen.
Aber, was du gerade gesagt hast, interessant zu sehen, vielleicht ist dann doch 70-3 Bahrain was für dich, weil ich überlege gerade, die Strecke war jetzt auch flach. Dann, wenn ich an Samorin denke.
Aber es war 20 Meter Regel jetzt.
Okay. Samorin so, war auch 20, ne?
Ja.
Ah, ich wollte gerade nämlich sagen, du bist auf diesen flachen Kursen, wo man eigentlich sagt, ja, das sind so,
ja,
da wirst du die Leute
nicht
los. Du bist halt Aero und du hast halt diese Power. Das ist so, wie auch in Samorin, du fährst den einfach, selbst wenn sie im Windschatten sind, fährst du den einfach irgendwann weg. Und eigentlich ist das Krasseste, die größten Abstände hast du auf so brettflachen Kursen rausgefahren.
Ja, stimmt. Wobei auch das einzige Rennen, wo es jetzt nicht brettflach war dieses Jahr, war San Francisco.
Ja, aber London ist dann sehr technisch. Ja. So mit diesem Links-Rechts-Gesen dann, ja, in Miami hättest du halt noch starten müssen. Vielleicht wäre das doch das Rennen gewesen.
Ja. Ja, das ist halt das Ding, wenn jetzt eben das, mich stört es auch nicht, dass PTO jetzt so das 8. Rennen abgesagt hat. Ich meine, ich sehe irgendwie diese Saison für die T100 als, ist halt so eine Anlaufsaison für diese Serie. Die wissen jetzt, was sie besser machen müssen. Ich meine, die machen es hoffentlich jetzt auch von Rennen zu Rennen schon besser, aber auch gerade jetzt im Hinblick dann auf die nächste Saison und so, wo auch schon sehr viel fix ist, kommt jetzt, glaube ich, auch bald ein Announcement schon für die kommende oder T100 2025.
Jetzt schon?
Ja, tatsächlich.
Nicht erst im Februar.
Ja, tatsächlich. Ja, ich meine, wie
das
gesagt,
ein Improvement.
Ja, genau. Es ist schon mal ein Improvement. Und ja, dementsprechend ist halt irgendwie so eine Anlaufsaison. Aber ja, wenn ich es halt eben am Anfang der Saison schon gewusst hätte, okay, es sind 7 Rennen, Dubai ist das Finale. Mhm.
Dann hätte ich Miami gestartet, klar.
Genau. Ja. Dann hätte ich mich vielleicht schon entschieden, Miami zu starten. Aber ja, muss man das Beste draus machen. Und jetzt habe ich natürlich den Vorteil, dass ich nochmal ein Rennen weniger in den Knochen habe als manche der T100-Starter.
Ja, es wird spannend, das zu verfolgen jetzt. Ich bin echt heiß schon auf Ibiza. Weil es gerade zum Thema passt, wir haben ein paar Fragen noch reinbekommen. Was ist eigentlich, du weißt es bestimmt als Athletensprecher der T100, was ist eigentlich mit den Athleten jetzt? Weil es gibt ja ein paar, die wahrscheinlich nicht die vertraglich zugesicherten Rennen erfüllen. Kriegen die kein Geld?
Doch, du kriegst das Geld, was in deinem Vertrag steht, kriegst du sicher. Aber die Rennen, die du starten musst, wird von 6 auf 5 runtergesetzt. Also ich könnte auch theoretisch immer noch 1 absagen, wenn ich will oder wenn ich muss.
Aber es wird ja trotzdem schon knapp bei manchen Athleten. Also ich überlege jetzt einfach,
die müssen trotzdem, klar, die müssen die letzten 3 Rennen starten. Wenn du jetzt schon 2 Rennen nicht gestartet bist, musst du die letzten 3 Rennen starten. Aber trotzdem, die Gesamtzahl wird von 6, also von denen du starten musst. Grand Final musst du ja starten sowieso. Und es wird von 6 auf 5 einfach runtergesetzt. Und dann gibt es ja noch diese 2, die Taylor Spivey und die Flora Duffy, die noch gar keine Rennen gestartet sind, die es halt eben so geplant hatten, dass sie jetzt eben 4 Rennen nach Olympia machen und so, weil diese Olympia-Ausnahmeregel ist, dass du nur 3 plus Grand Final machen musst, während alle anderen 5 plus Grand Final machen müssen, beziehungsweise jetzt halt 4 plus Grand Final. Das heißt, die müssen jetzt halt alle 3 Rennen starten und dann aber für die Wertung, wo ja eigentlich 3 plus Grand Final reinkommen, fehlt ihnen natürlich ein Rennen. Und dementsprechend wird jetzt für die 2 gibt es jetzt so die Regel, dass sie nochmal den Schnitt von Ibiza und Las Vegas als 3. Ergebnis dazu bekommen. Also wenn sie quasi 6. und 4. werden, bekommen sie noch einen 5.
Platz.
Als 3. Also es ist halt das
Beste. Also da musst du 2 Dinger gewinnen, dann bist du durch.
Ja, klar, dann hast du 3 Siege. Ja, aber ich glaube, wenn du das schaffst, dann,
dann
ist es auch allen egal.
Ja. Nee, aber also coole Regel. Also,
aber bei den Männern ist es ja nicht so, weil Martin ist ja quasi ein Rennen schon beziehungsweise Taylor Nipp, die hat ja auch die Regel, und Martin van Riel. Aber die sind beide ja schon ein Rennen gestartet. Das heißt, die schaffen es so noch auf die 4 Rennen zu kommen.
Naja, ist ja bei den beiden vom Ergebnis jetzt nicht so schlimm. War ja nicht schlecht. Ja,
genau.
Also,
da bin ich wieder. Der startet jetzt auch eben Martin in Ibiza, Las Vegas und Dubai.
Bringt mit Schwimmen, mit andere. Radfahren und dann einfach ablaufen, Fred.
Ja, easy.
Ja, es wird spannend. Also Ibiza, das Starterfeld. Wir hatten letzte Woche oder jetzt Freitag ja Caro Pole im Podcast, die ja auch eine Wildcard bekommen hat für Ibiza und die auch meinte, wenn man es rein auf dem Papier guckt, auch jetzt gerade bei den Frauen mit den Olympionikinnen, die jetzt noch starten, das ist einfach, ja, wie du sagst, das ist jedes Ding ist einfach wie eine WM und die Rennen sind einfach unfassbar besetzt und ich finde halt auch geil, diese, wo ich erst dachte immer, diese Wildcards, ist es cool oder nicht cool? Ich find's cool, weil halt da so neue Athleten A immer die Chance haben, sich auch nochmal auch in der Serie zu zeigen und das sind halt immer so Wundertüten, ne? Du weißt nicht, performen die jetzt auf der Distanz, gerade wenn auch die Kurzdistanz da hochkommen. Bei manchen funktioniert's unfassbar gut und die sind quasi unschlagbar und bei manchen funktioniert's halt auch gar nicht, weil die Distanz dann doch irgendwie am Ende zu lang ist. Ibiza wird spannend auf jeden Fall. Und ich bin auch gespannt, wie es in Ibiza jetzt ist, ja, das quasi die 2. Austragung. Weißt du, sind das die gleichen Strecken und alles wie letztes Jahr? Ist da nochmal was geändert?
Also, Schwimmen ist gleich. Dann gibt es jetzt 2 Wechselzonen. Also es gibt quasi da den Strand, wo wir geschwommen sind, wo der Start ist. Da war letztes Jahr quasi die Wechselzone und dann sind wir Richtung Hafen gelaufen, irgendwie so, also so 1,5 Kilometer, sind dann da die Runden gelaufen und da war auch Ziel. Und jetzt ist quasi die 2. Wechselzone auch da am Hafen. Das heißt, wir haben nicht diesen Anlaufweg und dann laufen wir quasi dann direkt da diese Runden. Ich glaube, die Laufrunde ist auch ein bisschen anders, aber auf jeden Fall wieder an dem Hafen. Und die Radrunde ist anders. Wir fahren jetzt nicht mehr auf dieser Kack-Hauptstraße rauf und runter, zum Glück.
Okay.
Ich meine, wir fahren immer noch auf dieser auf dieser anderen, also es ist jetzt auch noch eine große Straße, aber zumindest nicht mehr so, ja, was war das, zwei- oder dreispurig Autobahn.
Hoch und runter.
Also es wird jetzt nicht bergig und technisch, es wird schon noch so out and back auf so einer Straße, aber zumindest besser als letztes Jahr. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele Runden.
Ja, ist ja,
aber
ist ein bisschen werden wir noch, anders als werden wir noch klären, ja. Aber also mir ging's, du hast ja letztes Jahr, die Radstrecke war ja nicht ganz so super, sage ich jetzt mal. Und ich bin gespannt, ob das Rennen jetzt schon so ein bisschen etablierter da ist. Also dass schon wieder ein bisschen mehr Zuschauer hoffentlich an der Strecke stehen und mal gucken, was das ausmachen wird.
Ich meine, gut, bei der Radstrecke ist es ja eh immer schwer. Da werden jetzt nicht
ja,
viele
ja.
Zuschauer.
Nee, ich meine Laufen vor allen Dingen.
Nee, aber beim Laufen, also letztes Jahr waren schon viele Zuschauer an der Strecke eigentlich. Ibiza war schon, da war schon was los auf der Laufstrecke. Du hattest eigentlich die ganze Zeit, weil es war ja auch eine sehr kleine Laufrunde.
Mhm.
Und da dann einfach nur out and back. Das heißt, eigentlich war die Laufrunde innerhalb von so einem 1 Kilometer Umkreis. Und dadurch waren dann schon sehr viele Zuschauer da und ich glaube, das wird schon wieder so sein. Vor allem ist jetzt auch, ist dieses Wochenende dann das Closing Weekend in Ibiza. Das heißt, da ist bestimmt allgemein auf der Insel nochmal sehr viel los. Ob die dann für einen Triathlon da sind, ist ja egal. Aber
die werden auf jeden Fall hart anfeuern, weil die eh schon alle einen sitzen haben. Sehr gut.
Genau.
Also die machen einfach ihre Party, bringen die einfach an den Streckenrand der T100, was natürlich geil wäre für die Stimmung vom Race. Also das ist interessant zu wissen. Schauen wir mal.
Ja, das war letztes Jahr auch, weil wir halt eben quasi auf der Innenspur Rad gefahren sind und auf der Außenspur durften ja noch die Autos fahren. Aber da war da halt ein einzelner Stau und dann alle paar Autos haben irgendwelche Leute aus dem Auto so angefeuert, so, auf geht's, come on, alle
geil.
Komplett betrunken.
Auf dem Weg zur oder von der Party weg, ja,
genau.
Geil. Mittags um 12, ja geil, ich bin mal gespannt, was das wird in Ibiza. Verspricht ja auf jeden Fall viel zu werden, also gutes Timing vom Closing Weekend, die Insel wird voll sein und das Rennen ist voll von krass starken Athleten. Also das ist gut, verspricht viel, würde ich sagen.
Ja, ich habe auf jeden Fall noch eine Rechnung offen mit der Insel.
Ja, guck auf jeden Fall, dass deine Scheibe keinen Luft verliert.
Genau.
Das war ja letztes Mal das Thema. Wenn das nicht der Fall ist, weißt du, ob es dann daran lag oder an der Strecke.
Ja.
Ja, krass, geil. Haben wir eigentlich alle Themen durch, oder, für heute? Oder fällt dir noch was ein, über was wir noch reden müssen jetzt?
Ach, nee, ich glaube, haben wir alles geklärt.
Du hast noch eine Woche zu Hause, hast du gesagt, Training? Eine Woche
ja,
Rain,
also
Rain und Heat Prep?
Ja, Rennen in Ibiza ist an einem Samstag, ich weiß es gar nicht, welches Datum, 27. September, glaube ich.
Ja, korrekt.
Und ich fliege am Dienstag, fliege ich hin. Und jetzt ist es Montag, die Woche vor, also noch eine Woche zu Hause und heute und morgen ist noch schlechtes Wetter, ab Mittwoch wird es wieder besser für den Rest der Woche zum Glück. Dann kann ich auch mal neben der Heat Prep auch mal wieder ein bisschen draußen Radfahren gehen.
Das ist gut.
Nee, aber ich meine, ja, es war schon echt ein krasser Temperatursturz. Ich meine, vor allem ich bin jetzt am Wochenende auch noch im See geschwommen. Weil der See, der hat noch über 20 Grad, weil ich meine, die Woche vorher hat es ja noch 30 Grad gehabt und jetzt auf einmal war es am Samstag war es 4 Grad, hat geregnet, es hat runtergeschneit bis auf ja, 600 Meter, also so 100 Meter über uns lag der Schnee und ich bin Freiwasserschwimmen gegangen.
Geil, ja, ich habe das Foto gesehen.
War echt,
im Auto mit Neo und Badekappe und Brille.
Ja, genau, bin so direkt hingefahren, dann bin ich da raus, direkt reingesprungen und dann war ich zum See und da, also ist eigentlich echt, also da könnte ich jetzt drin bleiben. Also war wirklich angenehm. Der See hat auch so krass gedampft wegen dem Temperaturunterschied, dass du
wie
keine.
Wie so ein Whirlpool.
Ja, wirklich. Also du konntest keine 10 Meter weit gucken. Es war von der Orientierung echt schwer. Eigentlich, wenn ich im See, und ich habe halt ein paar, so ein bisschen Tempowechsel auf dem Programm gehabt. Und wenn ich das mache, also in dem See, entweder schwimme ich, wenn ich locker schwimme, schwimme ich so eine Runde am Rand entlang, so 2 Kilometer. Und wenn ich Intervalle oder was Schnelleres schwimme, dann schwimme ich immer so out and back auf die andere Seite und wieder zurück. Das sind genau 750 Meter auf die andere Seite. Und dementsprechend war mein Plan eigentlich, die ganze Zeit hin und her zu schwimmen, so eine Länge ein und dann irgendwie ein bisschen Tempowechsel, so ein paar Längen. Bin ich losgeschwommen und war dann irgendwann so mitten im See und habe aber nicht gesehen, wo ich eigentlich hinschwimme. Und das war dann schon so ein bisschen so, okay, shit. Das ist jetzt fast ein bisschen scary.
Wie groß ist der einfach, See?
Ja, 750 Meter auf die andere Seite und so eine Runde ist so 2 Kilometer.
Okay, ja.
Und bin halt einfach weitergeschwommen. Irgendwann bin ich da an der anderen Seite angekommen, hab dann gesagt, nee, ich bleib am Rand, weil ich muss irgendwas als Orientierung, brauche ich als Orientierung. Und bin dann da nur noch irgendwie so am Rand out and back geschwommen. Aber das war schon eine witzige Erfahrung. Vor allem, es war dann auch so Klassiker, ich bin 18 Uhr oder so ins Wasser gesprungen. Es wird ja jetzt doch schon so um 19 Uhr dunkel. Und dann kam es hinzu, dass eben geregnet hat, der See hat gedampft und es wurde so langsam dunkel.
Shit. Alter. Das ist echt, ich stell mir das gerade vor, auf so einem See, alles dampft, so Nebel steigt auf und ich drehe mich so um und sehe nur Nebel um mich rum.
Ja, genau, so war das. Ich hab dann so, damit.
Und dann kommt er aus Kopfkino. Und wenn jetzt ein Fisch von unten kommt.
Ja, der heißt Hechtsee. Und der heißt nicht ohne Grund so.
Oh, Alter.
Da ist auch beim Eingang ist so ein Riesen, so eine Riesenhecht, Statue oder was es ist, und da steht dann so drunter, dass der Hecht wurde hier
gefangen.
2005,
16 Meter groß.
Ja, so ein Riesending wurde hier gefangen.
Oh, Alter. Genau richtig an so einem Tag, ey. Da hätte ich echt. Da hattest du wahrscheinlich San Francisco-Vibes, oder?
Ja, das war echt so, echt ein bisschen so. Nee, krass. Ich habe zum Glück, ich bin eigentlich da nicht so empfindlich mit Thalassophobie oder wie es heißt. Aber ja, selbst da wurde mir doch so ein bisschen unwohl und ja. Habe dann direkt an Jana gedacht, weil die ist da sehr, sehr empfindlich. Selbst im Sommer, in einem klaren See.
Ich kenne ja noch wen, der da empfindlich ist. Till Schenk. Ja. Noch empfindlicher. Wir waren irgendwann mal zusammen beim Apfelland-Triathlon da, wo wir da diesen Livestream gemacht hatten und da im See, also der See ist so klar und man sieht dann natürlich auch die ganzen Fische und das sind dann auch in Anführungsstrichen große Fische, aber du siehst sie die ganze Zeit, voll geil eigentlich, ja, und dann tippst du irgendwann an den Rand und ist raus.
Ja, aber das sind ja nicht die Fische. Also Jana meint, das ist nicht so unbedingt die Fische, wovor sie dann Angst hat. Das ist irgendwie einfach so dieses...
Was ist da unten, was ich nicht sehen kann?
Ja, genau, ja, okay. Dieses Unwissende. Und ja, okay. Das haben ja auch, also ich meine, das haben ja richtig viele eigentlich so Thalassophobie. Und ich finde es schon interessant, weil wenn man das nicht hat, dann kann man sich das so gar nicht vorstellen.
Krass. Ich hab's, also wenn ich überlege, ich hab's auch nicht so. Es ist höchstens mal so, wenn man irgendwo in so Seegras reinschwimmt, dass man so, was ist das denn jetzt hier?
Ja.
das habe ich schon manchmal, aber das ist dann.
Naja, ich schwimme ja auch immer alleine im Freiwasser. Hab da jetzt echt keine Probleme mit, also aber ja, ich glaube, wenn es dann irgendwie so im Ozean, wenn du weißt, da könnten dann irgendwie wie Haie und so,
boah, da,
so sein.
Ja, da könnte bei mir dann auch irgendwas kommen.
Dann ist es wieder
stimmt.
Was anderes, aber in so einem See, da, ich meine, da ist ja wirklich nichts.
Ja, so ein 6 Meter Hecht, der kann dir auch schon mal ein Bein abbeißen.
Ja, stimmt. vor allem, das habe ich noch ganz vergessen, ich habe natürlich mich entschieden, ohne Socken zu laufen. In Peking. Das war eine sehr dumme Entscheidung, weil ich bin erstens, weil es eben nass war, die Schuhe komplett durchnässt. bin ich sowieso nicht in meine Schuhe reingekommen. Also ja. In der Zeit hätte ich mir auch Socken anziehen können und dann wäre ich schneller reingekommen und dann hätte ich 100% genau die gleiche Wechselzeit gehabt.
Und keine und offenen Füße.
Genau, und dann hatte ich so krasse Blasen. Und das war wieder so die Bestätigung, okay, ich kann die 18 Kilometer kann ich 100% nicht ohne Socken laufen. Also war zumindest ein guter Test dafür. Und ja, die haben, also es war wirklich sehr offene Füße. Und da habe ich, als ich dann im See geschwommen bin und mir gedacht habe, mit meinen offenen, bunten an den Füßen, ob die Hechte, ja, ob das die Hechte anlockt.
Du hast so eine Blutspur hinter dir hergezogen. Ja. Geangelt. Und da hat er mal kurz an deinen Zeh geknabbert. Ah, herrlich. Ja, mit dem Bild würde ich sagen, entlassen wir jetzt alle Zuhörer hier. Und ich schicke dich schwimmen. Ich gehe jetzt nämlich auch schwimmen. Das erste Mal wieder seit Ironman Frankfurt.
Oh. Das wird was. Zieh dir ein Neo an.
Oder Pullboy rein. Im Hallenbad. Ja, Pullboy Pedals. 2 Kilometer Pullboy Pedals. Das regelt. Das wird gut. Nee, ich schwimme einfach ganz locker. Mal gucken, wie weit ich komme. Es geht um nichts. Ich muss nur wieder ein bisschen in eine Routine kommen. Dass ich nicht wieder in dieses ich mach nichts und trainiere gar nicht mehr verfalle. Also ist ja immer gefährlich, ja, genau. So, wenn man so ein Ziel hatte und dann danach so, ja, jetzt, oh, diese Saison mache ich eigentlich nichts mehr, dann ach, ist eigentlich egal, ob ich heute trainiere oder nicht. Und dann hast du auf einmal 3 Tage hintereinander nichts gemacht.
Aber
und,
ich glaube, du bist trotzdem der Einzige, der dann schwimmen geht. Alle anderen gehen Radfahren oder laufen. Du bist so der Einzige, der schwimmen geht.
Ja, eigentlich würde ich auch nicht schwimmen gehen, aber ich habe mich verabredet zum Schwimmen gehen, extra genau deswegen. Weil ich würde sonst auf gar keinen Fall schwimmen gehen.
Ja, denkst du, Nils Görke geht jetzt jemals wieder schwimmen, jetzt wo seine Wettkampfsaison wieder vorbei ist?
Ja, ich glaube, der ist ja jetzt nur bei einem Rennen ins Ziel gekommen. Ich habe im Podcast gesagt, so herzlichen Glückwunsch zum Finish. Ich glaube, also ein Ironman wird er jetzt nicht mehr machen, aber ich glaube, noch so ein paar Mitteldistanzen oder so wird der nächstes Jahr auf jeden Fall machen. Aber ja, der wird jetzt erstmal bis... Keine Ahnung, wenn er mal ins Trainingslager geht, springt er vielleicht nochmal ins Wasser, aber sonst hätte ich das so bis März, April kann er seine Badehose erstmal wieder in die Offseason schicken. Da bin ich mir sicher. Ja. Naja. Wie wäre es bei dir? Du würdest auch nicht schwimmen.
Ja, das also im See. Also ich finde, Schwimmen macht ja Bock, wenn du fit bist.
Mhm.
Dann kann schon Spaß machen. So, aber das Problem ist, um fit zu werden oder fit zu bleiben, musst du halt mindestens 3-4 Mal die Woche schwimmen.
Aber ich sag dir einen Trick. Du musst einfach nur ganz locker und nur 2 Kilometer schwimmen. Dann fühlt sich das auch trotzdem gut an. Du darfst halt nur nicht länger.
Ja, oder hast du mit Pulver rein, da geht's dann schon. Aber ich glaube schon, dass so Radfahren, Laufen. Ja, schon der Hauptteil.
Ja, Laufen habe ich ja jetzt schon wieder gemacht.
Ich würde auch nicht mehr schwimmen. Und ich glaube, schwimmen werde ich dann auch eher so im See oder im Sommer im Freibad natürlich. Aber ich würde zum Beispiel heute, jetzt wo es hier regnet,
würdest du auf die Rolle gehen, ne?
Ja, genau. Ich würde auf die Rolle gehen und Heat Prep machen, auch wenn ich kein, Ziel hätte.
Ja, das Wetter ist gar nicht schlecht hier. Wenn wir heute, ich glaube, 20 Grad werden es, ist jetzt bewölkt.
Hier ist extrem schlecht.
Ja, bei euch ist ja richtig krass, Wetterbedingungen gerade. Hoffen wir, dass es schnell aufhört zu regnen, dass da nicht noch mehr Überflutung gibt. Ich würde sagen, wir machen Deckel drauf, Fred, und quatschen wahrscheinlich direkt nach Ibiza, oder?
Genau, ja. That's the plan. Hoffentlich mit einem erfolgreichen Rennbericht.
Das wäre schön. Ich bin gespannt, was du erzählst und würde sagen, mach einfach das genauso wie in Peking. Nur, also gleiche Pace, nur halt einfach ein paar Kilometer mehr. Dann wird's gut.
Also, ich meine, es fühlt sich ja immer so an, wenn man irgendwie eine kürzere Distanz macht. Aber ich habe wirklich mich an dem Tag gefühlt, als ob ich, wenn ich eine Mitteldistanz gemacht hätte, ich hätte genau den gleichen Pace gemacht.
Ja, dann läufst du fett unter 1,10. Darauf freuen wir uns. Ich prognostiziere dir was. Wenn du die Pace von Peking in Ibiza läufst, stehst du ganz oben auf dem Podium.
Das Ding ist halt, das ist das Witzige, das haben auch Kyle und ich vor Peking schon gesagt. Es wird Schwimmen und Radfahren wird nicht schneller oder härter als T100. Und es war auch wirklich so. Aber dadurch, dass natürlich viel kürzer ist, gehst du viel frischer auf die Laufstrecke. Und dann fühlt sich das einfach viel besser an und du kannst schneller laufen. Und das ist halt der Unterschied dann zu T100. Während bei T100 gehst du bei Schwimmen und Radfahren denselben Pace wie in Peking. Das wird schon ja sehr, sehr wahrscheinlich so sein. Aber dann bist du halt nach 2 Kilometer Schwimmen und 80 Radfahren, gehst du halt nicht mit so frischen Beinen auf die Laufstrecke und dann kannst du halt auch keine 3,15 mehr laufen.
Doch, Fred, das machst du jetzt. Das wäre gut. So eine schöne 1,8.
Da wäre ich, das wäre dann glaube ich die schnellste Zeit jemals. T100 hat es ja gepostet, die Laufzeiten, die 10 besten Laufzeiten. Und es ist schon interessant, wie langsam das ist im Vergleich zu irgendwelchen random Ironman 73 Rennen, wo bei jedem Rennen ein paar Leute unter 1,10 laufen. Weil bei T100 dann immer so sich die zerstört wird auf dem Fahrrad, dass wenn du dann 3,20er Pace laufen kannst, dann bist du ganz, ganz vorne.
Ja, ich glaube halt einfach, dass auch da natürlich du hast bei T100 ja auch kein oder ganz wenige krasse Läufer, die irgendwie schlecht schwimmen oder sowas. Sondern die sind halt dann in diesen Radgruppen und wollen die natürlich auch nicht irgendwie fahren lassen, weil die dann wissen, das Rennen ist durch. Und das ist natürlich, wie du sagst, wenn du so eine Dichte hast vom Feld und da wird so hart Rad gefahren, dann gehst du halt so angeschossen auf die Laufstrecke.
Ja.
Das ist halt was anderes, als wenn du irgendwie deine Pace fahren kannst und dich auf dich fokussierst einfach nur und dann deinen Lauf machst, ne? Ja. Krass. Naja gut, Fred läuft also die schnellste Laufzeit in Ibiza und dann gucken wir mal, was das wird.
Fred, das mache ich. Also
bis nach Ibiza.
Wir sehen uns.
Hau rein. Ciao, ciao.
Ciao.